Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntagmorgen aus Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia, und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Nach dem Gebet wollen wir aus dem grünen Liederbuch die Nummer 35 singen. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Wie groß ist des Allmächtigen Güte! Ist er ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen, vergiss mein Herz auch seiner nicht. Schau, o mein Geist, in jenes Leben, zu welchem du erschaffen bist, wo du mit Herrlichkeit umgeben Gott ewig sehen wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden, durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich an diesem Morgen so ehren dürfen, dass wir mit unzähligen deiner Kinder in deine Gegenwart kommen dürfen. Danken dir, dass sich auch an diesem Morgen viele aufgemacht haben, um auf dich und auf dein Wort zu hören. So wie wir hier sind, als Alte und Junge, Starke und Schwache, Mühselige und Beladene, Menschen, die dich loben in ihrer Freude und andere, die auf deine Hilfe und auf ein Zeichen von dir warten. Wir gehören dazu, die wir vor dir stehen. Wir bitten dich, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu du es gesandt hast, auch und besonders an uns. Wir haben es dringend nötig, dass du hineinsprichst in unser kleines persönliches Leben. Wir bitten dich für dein Volk Israel, von dem wir in diesen Tagen vieles gehört haben, bitten dich, dass sie dich mehr und mehr erkennen. Bitten dich, dass du bald kommst und dich offenbarst in aller Klarheit und Herrlichkeit. Wir bitten dich für die vielen Verfolgten deiner Gemeinde, dass du sie von allen Seiten umgibst, auch an diesem Morgen, auch in dieser Stunde, sie in ihrer Einsamkeit tröstest, sie deine Freundlichkeit und deine Kraft erfahren lässt. Wir bitten dich für unser Volk, besonders für unsere Obrigkeit, dass du deine Hand ausstreckst und darüber wachst und handelst und leitest und auch neuen Segen gibst. Wir bitten dich für uns, Wir wollen unsere Lichter brennen lassen und zugleich wissen, dass du das eine wahre Licht bist in unserem Leben. Darum dürfen wir leuchten und hineinstrahlen in diese Welt. Und nun bitten wir dich um dein Segnen für diesen Gottesdienst, für unseren Prediger, für Rainer Wörz, für alles Reden, für alles Hören. Und wir danken dir für dein lebendiges Wort. Gelobt seist du. Amen.
Am 7.10.1989 feierte ja die DDR ihren 40. Jahrestag und natürlich hielt der SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, die Festansprache. Und da sagte unter anderem: So viel steht fest, für uns gilt die in der Gründerzeit der DDR geprägte Losung: Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Stürmischer Beifall wird im Protokoll vermerkt. 11 Tage später war er durch Egon Krenz abgelöst. Am 9.11. fiel dann die Mauer und am 3.10. des Jahres drauf gab es die deutsche Einheit. So kann's gehen, wenn Menschen meinen, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen Feiern. Es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, als jetzt 30 Jahre Mauerfall gefeiert wurde. Da wurde alles Mögliche bedacht und alles Mögliche gelobt und alles Mögliche dargeboten. Aber jedenfalls, soweit ich es mitbekommen habe, hat man dem einen, dem wir das zu verdanken haben, unserem treuen Herrn, überhaupt nicht gedankt. Und das ist so schade. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen keine Festivitäten und keine Jubiläen, wo Menschen hochgejubelt werden, sondern wir wollen Gott loben. Ja, Menschen und ihre Vorhaben und Pläne scheitern, aber Gott treibt sein Werk voran. Und genau so ist es auch in unserem Text. Wir kommen mit unserem Apostelgeschichte 11 fortlaufenden Text in die erste wirklich wahre ganze Nationengemeinde, Antiochia. Und wir haben ja jetzt schon oft gesprochen, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat. Aber da ist nochmal ein ganz besonderer Schritt. Ich weiß nicht, ob uns das so klar ist. Klar, mit Cornelius, dem römischen Centurio, kam der erste, ich sag mal, das ist kein richtiges theologisches Wort, aber Vollheide, Sie wissen, was ich meine, ja, Vollheide zum Glauben. Aber es war alles noch in den Grenzen Israels. Und jetzt muss man wissen, dass das Judentum, und das ist durchaus biblisch begründet, sozusagen von Jerusalem ausgehend Kreise hat, der unterschiedlichen, sich abschwächenden Heiligkeit. Also fangen wir mal von ganz innen an, das ist ja absolut klar, der Berg Moria mit dem Felsen, wo Abraham seinen Isaak gebunden hat, geopfert hat er ihn ja nicht, er wollte, aber Gott hat es ja verhindert, das ist der allerheiligste Ort, der ist heute im Felsendom. Guckt noch der Fels raus, man sieht immer noch die Aussparung, wo die Lade des Bundes abgestellt wurde im ersten Tempel, also das Allerheiligste, das Heiligste der Heiligen, das Allerheiligste. Und dann kommt natürlich das Heiligtum, dann kommt der Vorhof Israels, dann kommt der Vorhof der Nationen, dann kommt der Tempelberg, dann kommt Jerusalem, es ist immer noch alles sehr, sehr heilig und dann kommt das heilige Land Israel. Und dann geht's raus aus dem Land in den Bereich der Nationen. Das ist also nach jüdisch-biblischer Vorstellung nicht mehr das heilige Land, das von Gott erwählte Land. Und insofern haben wir hier mit der Ausbreitung des Evangeliums in den Bereich außerhalb Israels noch einmal eine wichtige Weichenstellung. Und es ist interessant, wie Gott das macht. Schauen Sie noch mal mit in den Text hinein. Da heißt es in Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemand als allein den Juden. Gott benutzt die Verfolgung, das Negative. Also es war sicherlich nicht schön. Ich weiß nicht, ob wir jemanden in unserer Mitte haben, der um des Evangeliums, um des Wortes willen einmal Verfolgung erlitten hat. Kann sein, aber in weiten Teilen der Welt ist das der Fall. Aber wir sehen in diesem Fall und auch in anderen Fällen, benutzt es Gott, um das Evangelium hinauszubringen in die Völkerwelt. Und auf diesem Weg kam auch manches Evangelium ins Gefängnis, ins Krankenzimmer und in ganz andere Länder. Wir haben schon im Alten Testament, da wurde ja als Gericht Gottes Teile Israels dann auch in die Gefangenschaft geführt. Und Sie kennen die Geschichte von dem aussätzigen Naeman. Und der hatte, das war ein sehr erfolgreicher syrischer General, der hatte aus einem Krieg ein Beutestück, eine Sklavin mitgebracht, ein junges jüdisches Mädchen. Und er war ja dann aussätzig. Sie kennen hoffentlich die Geschichte. Man darf nicht immer sagen, Sie kennen die Geschichte und dann wissen es manche doch nicht. Also er war aussätzig, war zwar sehr erfolgreich, der König brauchte ihn unbedingt. Und es half aber alles nichts. Aber dieses kleine israelitische Mädchen, das dann vielleicht gar nicht mehr so klein war, als das geschehen ist, das sagte, in Israel gibt es einen Propheten. Und ich will die Geschichte kurz machen. Sie wissen, wie Naeman dann zu Elisa kam und wie er im Wasser des Jordans sich waschen sollte und so. Und dann rein wurde und er kam zum Glauben an den einen wahren Gott. Dadurch, dass das Mädchen vielleicht als Waise, Vollweise so Schreckliches erlebt hat. Aber das hat Gott mit benützt. Pfarrer Paul Deitenbeck berichtet von seinen Erlebnissen in russischer Gefangenschaft. Paul Schneider im KZ. Also es gibt so manche Situation, die ist sehr schwer, aber doch hat Gott auch einen Plan dahinter. Und wir müssen auch in manches Krankenzimmer zu manchen Leuten, selber krank oder andere schwierige Situationen, und Gott verfolgt damit noch ganz andere Dinge. Er will das Evangelium auch zu Menschen bringen, denen wir ansonsten wahrscheinlich nie begegnet wären. Also so geht das Evangelium hinaus, und es war zunächst mal nur eine jüdische Sache. Irgendwie haben sie es immer noch nicht ganz verstanden oder wollten es noch nicht ganz umsetzen. Es bleibt ein bisschen offen, dass das Evangelium ja wirklich allen gilt, Beschnittenen und Unbeschnittenen. Aber jetzt Vers 20, es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Durch die Verkündigung des Wortes. Steht in unserem Text. Gemeint ist natürlich das Evangelium vom Messias, vom Heiland der Welt, Jesus Christus. Und ich habe Ihnen mal extra auf Ihr Lied- und Textblatt eine Karte drucken lassen. Und da sehen Sie, wo Antiochia ist. Ich weiß nicht, ob Sie drauf sitzen oder ob Sie es gerade zur Hand haben. Sie können mal gucken, ob Sie die Karte finden. So schwer ist es nicht. Und da sehen Sie natürlich Jerusalem, so rechts unten Petra, diese Nabatäerstadt. Und dann geht's die Levante hoch, Phönizien, das war der heutige Libanon, eine Seefahrernation, Beirut, Tyrus, Sidon, das ist alles der heutige Libanon. Und dann geht's in den Bereich von Syrien und Richtung Türkei, und dort sozusagen an der Grenze heute zwischen Syrien und der Türkei, aber jetzt auf türkischer Seite, befand sich die Stadt Antiochia, das ist das heutige Antakya. Also da war das Evangelium in einer ersten Nationengemeinde. Es war eine sehr wichtige, sehr große Stadt. In der Kaiserzeit schätzt man, dass Antiochia 500.000 Einwohner hat. Das war für eine antike Stadt sehr, sehr groß. Und Sie sehen auch, die erste Missionsreise ist hier noch mal als Reiseroute eingezeichnet, dass von dieser Stadt und von dieser Gemeinde aus dann die Mission, die erste, die zweite Missionsreise ausgegangen sind, und dass Gott diese Gemeinde besonders benutzt hat. Also da kommt jetzt das Heil hin. Aber wir sehen auch, dass am Anfang die Gemeinden noch sehr stark mit der Urgemeinde in Israel, vor allem in Jerusalem, verbunden waren. Das hatte auch seinen Grund. Zu der Zeit, als das geschah, lebten ja noch die meisten Apostel und die neutestamentlichen Propheten. Und Paulus ist ja der, der in Epheser 2, Vers 20 sagt, dass diese besonderen Augen und Ohrenzeugen das Fundament bilden, die Grundlage, auf der die Gemeinde aufgebaut ist, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wir haben also im Tempel ist das dargestellt, da haben wir den natürlichen Fels, das ist Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Jesus Christus. Er ist der Grund für die neue Welt, auch für die Gemeinde. Aber dann hat man, um das besser bebauen zu können, hat man auch etwas Fundament dran gebaut. Und da sagt die Schrift, diese erste Schicht auf den Felsen Christus, das ist das Zeugnis der Apostel und Propheten. Und die lebten ja damals noch weitgehend. Und dieses Zeugnis, das wird eben auch in Antiochia zur Rate gezogen. Und die Urgemeinde hört dann auch von dieser Nationengemeinde. Und nun senden sie Barnabas dahin. Und lesen Sie mal mit mir, wie interessant, ab Vers 22, der Heilige Geist durch Lukas das berichtet. Der sah etwas, was man gar nicht sieht. Aber unser Bruder Akiva Kohn, der hat auch in Langensteinbach was gesehen. Nicht nur den schönen Schwarzwald, den sieht man mit den natürlichen Augen, aber der sah auch eine geistliche Atmosphäre. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welches Wort er verwendet hat. Und so sah Barnabas die Gnade Gottes. Sah die Gnade. Hier ist Gott am Werk. Er wurde froh und ermahnte sie, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Und es wurde viel Volk durch diesen bewährten Mann für den Herrn gewonnen. Der Heilige Geist lässt ihn mit seinen Augen sehen, mit seinen Ohren hören, mit seinen Herzen dienen. Er sieht die Gnade Gottes. Er sieht aber auch geistlich den Mangel. Und wir haben ja schon mal über Barnabas gesprochen. Das ist so schön, dass so eine Führungspersönlichkeit nicht sagt, ohne mich geht's nicht und ich bin genug. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe neulich mit einem sehr hochgestellten Mann in Israel gesprochen, also nicht in der Politik, sondern in der Wirtschaft, ein gläubiger Christ. Und der sagte dann, ich habe ihn eingeladen, mal nach Deutschland hierher zu kommen. Und er sagte dann, ach weißt du, wir fliegen am liebsten unterm Radar. Das heißt, wir wollen gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich fand es so wunderbar. Wo andere leider bis in evangelikalen Raum hinein sich ja nicht wichtig genug machen können. Aber das ist ein feiner Zug, den wir auch in der Schrift finden. Schauen Sie zum Beispiel mal im Johannesevangelium, ob Sie den Namen des Johannes überhaupt finden. Da werden Sie sich schwer tun. Das einzige Mal, wo er von sich schreibt, sagt, dass das Wesentliche, was er sagte, hätte sie ja ganz wichtig nehmen können. Da war ich dabei, das habe ich gemacht und da war ich dabei und danach habe ich und der Herr hat zu mir und so weiter. Überhaupt nicht. Aber einmal schreibt er doch von sich und dann sagt er, und das Wichtigste, was es von mir zu sagen gibt, ist der Jünger, den der Herr lieb hat. Merken Sie, das ist durch den Zerbruch des Geistes die richtige Stellung. Unterm Radar fliegen. Also Barnabas ist demütig, sagt, da gibt's ein Problem, das kann ich gar nicht lösen. Das ist schon mal wichtig. Ja? Das Gegenstück wäre, wo ist das Problem? Da muss ich hin. Ja? Sondern er erkennt den Mangel und sucht Saul von Tarsus und holt ihn dann nach Antiochia. Und die beiden bringen dann auch in einer Hungersnotsituation unter Kaiser Claudius, das war etwas später, Claudius war 51 bis 54 nach Christus, eine Hilfslieferung oder Hilfsgaben nach Judäa in die Muttergemeinde. Also wir sehen eine starke Verbundenheit mit Jerusalem, das hat dann natürlich durch den Verlauf der Geschichte abgenommen. Aber es ist interessant, dass wir in einer Zeit leben, und gerade ist ja Israel-Konferenz, wo das wieder so zunimmt durch die biblisch prophezeite Rückführung aus über 150 Nationen des jüdischen Volkes wurde vor 3.500 Jahren schon prophezeit, zerstreut in alle Völker und zurückgeführt in alle Völker. Und ihr werdet wieder ein Staat, ein Volk sein. Und wir sehen die Bäume, wir sehen, wie dieser Feigenbaum steht und wie er Blätter hat, wie religiöses, kulturelles Leben wieder da ist. Wir sehen die ersten Frühfeigen, die messianischen Juden. Und wir wissen von der Schrift, dass auch verheißen ist, am Ende der Tage, wenn der Herr kommt, werden sie ihn erkennen, den sie durchstochen haben. Und in dieser Phase leben wir, fast hätte ich gesagt, die rückwärtslaufende Apostelgeschichte. Es stimmt nicht ganz, aber Sie verstehen, wie ich es meine. Und deswegen dürfen wir heute nicht, dass wir uns Weisung aus Jerusalem oder Israel holen müssen, aber wir dürfen wieder diese besondere Verbundenheit mit diesem Volk, das Volk der Wahl Gottes haben. Und das finde ich so schön, dass wir das auf der La Höhe auch pflegen. Jetzt wollen wir aber weitergehen und einmal schauen. Jetzt sind die beiden, Barnabas und Paulus, sie sind nicht die einzigen, die dort ihren Dienst haben, aber sie sind zwei Hauptfiguren. Wie ging das jetzt weiter? Also jetzt holt der Barnabas oder lässt der Barnabas den Saulus holen. Und jetzt haben die bestimmt wahrscheinlich evangelisiert und missioniert, dass die Balken sich biegen. Hä? Ich will das nicht ausschließen, dass sie auch evangelistisch oder ziemlich sicher evangelistisch tätig wären. Aber interessant ist, was jetzt hier Lukas, der Mitarbeiter des Paulus, notiert. Vers 26, sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und, hoppala, lehrten viele. Das waren Didaktiker. Das Wort, das da steht im griechischen Text, das fand nachher in unsere Sprache Eingang unter dem Fremdwort der Didaktik. Sie unterrichteten, sie lehrten. Und es kamen viele zum Glauben. Hopsa! Da ist doch was anders, wie manche das gerne jetzt vielleicht gelesen hätten. Sie blieben treu an dieser Sache. Viele Dinge im Reich Gottes sind kein Sprint, sondern eine Frage des Langstreckenlaufes, der Ausdauer, des Dranbleibens. Mal eben schnell, das ist meistens kein wirklich vom Geist gewirkte Sache. Mal eben schnell, natürlich muss man manchmal schnell sein und auch Dinge in die Hand nehmen, aber was Gott wirkt, das läuft oft ganz im Verborgenen an, im Kleinen, im Unscheinbaren, aber hat dann seine Wirkung über eine längere Zeit. Das Interessante ist, dass ja die gerade zum Glauben gekommen sind und dass wir daraus lernen können, auch aus anderen Schriftstellen, dass die Lehre nicht nur für fortgeschritten ist, sondern gerade auch für den Glaubensanfang. Der Hebräerbriefschreiber klagt etwas später dann in Hebräer 6, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was das ABC des Glaubens, das die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, das kleine Einmaleins. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ihr geht jetzt schon so viel Jahr in die Schule und seid immer noch beim ABC und beim kleinen Einmaleins. Das gibt's. Gott sei es geklagt, mehr als wir denken, dass man nach Jahren und Jahrzehnten des Glaubens immer noch das ABC lernen muss zu buchstabieren. Wenn Sie wissen wollen, was die Grundelemente des Glaubens sind, dann können Sie ja mal in Hebräer 6 nachlesen. Jedenfalls unterscheidet die Schrift zwei Lehrtypen. Sie unterscheidet den Lehrer der Zeit nach und natürlich die verdichtete und spezielle Berufung der Lehrer der Berufung nach. Aber Lehrer der Zeit nach sollte eigentlich jeder sein. Also nach Jahren und Jahrzehnten des Glaubens sollten Sie Ihrem Nachbarn erklären können, was das Evangelium ist, wer Jesus Christus ist, wie man zum Heil kommt, was es mit der Taufe auf sich hat, mit dem Gericht Gottes. Das sind wichtige Fragen. Was für Pläne und Gedanken Gott hat. Das heißt ja nicht, dass man in allen Verästelungen, mit allen Details und so weiter, das sowieso nicht. Aber die Grundzüge, das ABC sollte man lernfähig weitergeben können. Wir sehen also, und das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen nicht so einfach, wenn ich in diesem Hauptpunkt heute formuliere, gesunde Lehre, ein Grundbaustein für eine gesunde Gemeinde. Ich sehe schon förmlich in die Beifallstürme überall. Ja? Das kommt ja heute total gut an. Gesunde Lehre, das Wort. Vielen geht es so, leider, und ich komme ja in etliche Gemeinden, wie es dem Volk Israel in der Wüste ging. Da hat das Mischvolk, das mitgezogen ist und dachte, sie machen eine fette Beute, weil Gott ja diesem Volk nur Sieg und Erfolg schenkt und da werden sie auch reich werden, Wohlstand und Gesundheit haben, langes Leben. Und dann kam es ganz, ganz anders und da heißt es, dass dieses Mischvolk sie aufwiegelte und dass es dann auch dazu kam, dass sie sagten, uns ekelt vor diesem elenden Manna, das Gott immer gibt. Das war ja dieses Himmelsgetreide, das Brot der Starken nach Psalm 78. Das Manna, ein Bild auf das Wort Gottes. Uns ekelt vor diesem Manna. Wir wollen unterhalten werden. Wir wollen Action. Wir wollen Betrieb. Wir wollen befriedigt werden. Wir wollen glücklich nach Hause gehen. Wir sind schon Grundfragen. Was ist eigentlich ein Gottesdienst? Wer dient wem? Gott uns? Wir Gott? Beides? Und ist es der Raum, wo Gott zum Zug kommt oder wo ich zum Zug komme, also der Mensch? Ich sag mal so, wo Gott Raum gewinnt, da geht es uns am besten. Da geht es uns am besten. Und das ist für mich, Sie mögen sagen, das ist vielleicht übertrieben, das ist für mich eine endzeitliche Scheidungsfrage, ein endzeitliches Kriterium, ob wir, um die Predigt von letzten Sonntag aufzugreifen, Richtung Demas gehen oder ob wir Richtung treuer Mitarbeiter gehen. Täuschen Sie sich nicht. Die Weichen sind schon gestellt. Und was heute noch fast parallel läuft, das geht immer weiter auseinander. So, ich will Ihnen aber keine Angst machen, denn die meisten sind ja heute hier und wollen ja das Wort Gottes hören. Deswegen sind sie doch da. Sie wollen das ja. Und das ist ja schön. Nun, an der Frage der Lehre scheiden sich ja die Geister. Manche sagen, ach, Lehre, das kannst du mit Doppel-E schreiben, also in der Mitte. Das ist das Füllen des Kopfes, das ist völlig unwichtig. Hauptsache, das Leben stimmt und die Praxis. Und ach, bei einer Lehrpredigt, da droht das sogenannte Eutychos-Syndrom. Kennen Sie das? Da war der arme Kerl, der vielleicht nach einem harten Arbeitstag Paulus mehrere Stunden zuhören musste und da in seinem Fenster, und ich kann es so gut verstehen, erst hörst du noch zu, dann lehnst du dich an, dann hörst du mit geschlossenen Augen, ja, und schwuppdiwupp war der Kerl runtergefallen, ja, eingeschlafen und runtergefallen. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das auch schon passiert, also nicht vom Fenster, sondern ich denke an einen alten Bruder, der hat gern mal 2 Stunden gemacht. Oh weia, das war natürlich starker Tobak, und dazu waren es noch so bequeme Sessel. Und da ging es wie diesem Eutychus, nur ich konnte nicht aus dem Fenster fallen, aber irgendwann war der Kopf so bequem nach hinten, dann waren die Augen zu. Und bei einer 2-Stunden-Predigt, Sie verpfeifen mich aber nicht, da habe ich dann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten denn seinen gibt's der Herr im Schlaf praktiziert, und dann war ich wieder voll dabei. Ja, das kann mal vorkommen, das kann mal vorkommen. Und keine Angst, ich mache jetzt auch keine 2 Stunden. Aber viele verbinden mit Lehre das Trockene, das was man nicht braucht, das was man im All, was habe ich davon? Aber das ist das, wenn es richtig gemacht wird, dass die Lehre die Grundlage des Glaubens ist. Martin Luther sagt: Das Leben mag wohl sündlich, gebrechlich und unrein sein, aber die Lehre muss rein, heilig, laut und beständig sein. Im Leben mag es wohl fehlen, dass es nicht alles hält, was die Lehre will, aber die Lehre, so sagt Christus, darf nicht an einem Titel oder Buchstaben fehlen, ob das Leben wohl ein Wort oder eine ganze Zeile auslässt. Ursache ist's, die Lehre ist Gottes Wort und Gottes Wahrheit selbst. Also welche Rolle sollte die Lehre in der Gemeinde spielen? Unser Text gibt ja eigentlich schon die Antwort. Jedenfalls war es Paulus und Barnabas wichtig genug, dass sie sich intensiv bemühten zu lehren. Und zwar nicht irgendwann, sondern gleich am Anfang. Sie blieben ein ganzes Jahr und lehrten. Die haben auch andere Dinge getan, ist schon klar. Also das darf man jetzt nicht meinen, dass sie gar nichts anderes genannt. Aber da legt der Geist Gottes jetzt den Schwerpunkt drauf. Und das hat man auch geschichtlich immer so verstanden. Ist ja logisch, bevor man sich entscheidet, muss man ja wissen, für was. Bevor man zu Jesus Christus Ja sagt, muss man doch wissen, wer er ist und worin sein Werk besteht. Und das muss mit System dargelegt werden. So wie ein Haus auf ein tragfähiges Fundament gestellt werden muss, so auch der Glaube. Und das ist ja auch der Sinn des Konfirmandenunterrichts, oder bei uns ist es ja der biblische Unterricht, dass wir versuchen, 13-, 14-Jährigen die Grundlagen, das ABC des Glaubens nahezubringen. Das ist, was wir glauben, das ist, was die Bibel sagt. Das Erstaunliche ist, Helge Stadelmann, der frühere Rektor der FTH Gießen, weist darauf hin, dass dort, wo das Wort und die Bibel in der Mitte stehen, dass dort Gemeinde wächst. Das ist erstaunlich. Also er schreibt, ich zitiere ihn mal, Gott will durch sein verkündigtes Wort Glauben wecken, Neugeburt schenken, zur Umkehr rufen, Maßstäbe setzen, Weisung geben für das Leben und die Fülle seiner geoffenbarten Gedanken entfalten. Kaum je entstand eine Erweckung ohne vollmächtige Predigt. Und dauerhaftes, gesundes Gemeindewachstum ist ohne schriftgemäße Verkündigung nicht zu denken. Sehr wohl, dass etwas sehr schnell aufgeblasen und groß erscheint, aber es ist nicht von Dauer. Es ist nicht von Dauer. Die Welt kann ungeheuer schnell Dinge inszenieren, aber sie haben meistens keine Beständigkeit. Und in diese Richtung sollten wir als Gemeinde nicht gehen. Er zitiert dann ein Beispiel aus einer großen Gemeinde in New Jersey, USA. Sie ist in 10 Jahren von 300 auf 1200 Gemeindeglieder gewachsen. Und dann haben die mal unter 900 Gliedern so eine Umfrage gemacht, oder 900 haben sich beteiligt. Die erste Frage war: Was waren die beiden Hauptfaktoren, die Sie veranlassten, erstmals in die Gemeinde zu kommen? Und es ist interessant, aber irgendwo auch nicht überraschend. Das Hauptargument und das am meisten genannte war die persönliche Einladung durch einen Freund oder Nachbarn. Das ist, was die Bibel auch sagt, das Zeugnis von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, dass man jemanden kennt, der sagt, du geh mal mit und ja, oder ich habe da das und das erfahren oder mir hilft das oder, verstehen Sie? Die persönliche Beziehung von Herz zu Herz, face to face. Aber jetzt, wie interessant, und darauf will ich eigentlich hinaus, haben die auch gefragt, was hat sie veranlasst, nach dem ersten Mal weitere Mal zu kommen? Weitere Mal, also praktisch dann auch unter Umständen zu bleiben. Und da haben sie auch eine 5-Punkte-Skala aufgestellt. Und an erster Stelle, surprise, 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 vielleicht für den einen oder anderen, die Predigt. Die Predigt. Das war das Wichtigste. Das zweite war dann die freundliche Atmosphäre, Chorgesang und Gemeindemusik war das dritte, Bekannte und Freunde dort das vierte, die Gemeindebibelschulgruppe das fünfte und Gemeinschaftsaktivitäten das sechste. Aber die Predigt war ganz vorne und das ist wichtig, also das Wort, das Evangelium. Die Predigt trägt eine Gemeinde. Wie wichtig Paulus systematische und umfassende Belehrung war, zeigt sich auch in seinem tränenreichen Abschied von den Ältesten in Milet, den Ältesten von Ephesus in Milet. Ihr wisst, so heißt es dort in Apostelgeschichte 20, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen. Und Vers 20, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was wichtig, was nützlich ist, dass ich es euch verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Also ich sage es mal mit meinen Worten, eins möchte ich mir nicht nachsagen lassen, dann wäre ich schuldig an euch geworden, wenn ich euch nicht das ganze Wort verkündigt hätte. Wenn ich euch nicht wirklich gelehrt hätte. Und ich habe mich so gefreut, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, wir haben ja mit Pfarrer Wehrle einen neuen Pfarrer hier in Langensteinbach in der Kirchengemeinde. Schön, dass wir diese Verbundenheit auch haben dürfen. Und jetzt wurde neben ihm und seiner Familie, haben sie auch die Kirchengemeinderäte vorgestellt. Und keine Angst, ich nehme jetzt keinen Namen, aber ich habe mir da alles mal durchgelesen, wie die sich vorgestellt haben. Und bei 4 habe ich mich besonders gefreut, die haben mehrere Dinge gesagt, aber 4 haben gesagt, und das hat mich im Zusammenhang auch mit unserem Thema sehr erfreut, da sagt einer, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die Gottes Wort als Richtschnur für den Umgang mit persönlichen, gemeindlichen und gesellschaftlichen Fragen an erster Stelle stehen lässt. Wow, das passt. Eine weitere Älteste: Unsere Gemeinde sehe ich als Ort, in der Gottes Wort im Mittelpunkt ist. Genauso sagt es noch ein Dritter und ein Jüngerer. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die das Wort Gottes als Zentrum ihres Handelns sieht, die Menschen in verschiedensten Lebenssituationen ansprechen kann und die eine Heimat für alle Generationen darstellen kann. Das ist es. Das ist es. Es ist kein Zauber. Es ist kein... irgendwie besonderes Verfahren. Es ist das treue Dranbleiben an den Lebenswurzeln der Gemeinde. Das geistliche Wachstum, das persönliche und das gemeindliche Wachstum geschieht nicht durch eine plötzliche Handauflegung, geschieht nicht durch irgendein besonderes Event. Das kann einen Impuls geben. Aber Wachstum geschieht wie bei einem Kind durch Kontinuität, durch Dranbleiben, durch Ernähren, Essen, Trinken, Atmen, Bewegen, Kontakt, Gemeinschaft, Ansprache, Fernhalten von Lebensgiften. So wächst man. Ich gebe zu, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Das haben wir schon oft gehört. Aber ich kann es auch nicht ändern, so ist es. Oder haben Sie zu Ihrem 8-jährigen Enkel oder 6-jährigen Kind schon mal gesagt, weißt du was, diese ewige Esserei jeden Tag, das ist doch uns jetzt zu blöd, wir machen mal was ganz Neues, wir machen das ganz anders. Wir lassen das Essen weg, was hast du für Ideen, wie wir es anders machen können? Da würde zu Recht irgendwann das Jugendamt sagen, ich glaube, wir haben mal eine Idee, dass wir mit Ihnen was anders machen, als Kinder erziehen zu lassen. Das geht nicht. Es geht dir, aber wie viele Ideen kursieren heute in den Gemeinden? Wie viele Programme und spezielle Dinge? Dabei tut eins Not, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, die alte Bibel, die nie alt wird. Und genau die wird immer mehr zur Seite gelegt. Wie traurig, wenn mir jemand sagt, ich war auf einer Konferenz. Ich sage nicht wo und welche, aber wir haben die ganze Woche die Bibel nicht aufgeschlagen. Ja, was ist das für eine Konferenz vom Glauben her? Was haben die dann aufgeschlagen? Also Lehre spielt eine wichtige Rolle. Dr. Stephen Lawson, das ist der Gründer und Leiter von One Passion Ministries in Dallas in Texas, der Pastor, dem das geistliche Wachstum seiner Gemeinde ein Anliegen ist, macht Gott und sein Wort zum Zentrum seines Dienstes. Darum geht's. Darum geht's. Das Interesse an Gott und seinem Wort ist auch Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Wer sagt, er liebt Gott, aber legt das Wort zur Seite, der lügt. Das ist so ähnlich, wie wenn er sagt, ich liebe dich über alles zu seiner Frau, aber ihn interessiert überhaupt nicht, was sie denkt, was sie will, was sie sagt und was sie macht. Das ist total unglaubwürdig. Und so ist es unglaubwürdig, wenn man sagt, der Herr ist mir das Wichtigste, der Herr ist Nummer eins, aber was er sagt, was er will, was er macht, interessiert mich nicht. Desinteresse ist Lieblosigkeit. Wir waren ja jetzt wieder in Israel und waren von... Das Wadi Kelt heruntergewandert, das ist der Ort zwischen Jerusalem, oder das Wadi zwischen Jerusalem und Jericho. Das ist die historische Straße, kann man sagen, oder der historische Pfad, wenn man von Jerusalem runtergeht nach Jericho. Ja, wir sind nur einen Teil gelaufen von diesem orthodoxen Kloster. Ich kann Ihnen sagen, das war heiß. Und wir sind auf der Sonnenseite gelaufen. Und da war ganz hinten einer, der kann beim Weihnachtsweg nicht das zarteste Engelchen mit kleinen Flügeln spielen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ja? Und das war heiß und der hat geschwitzt und der hat gekämpft. Aber er ist angekommen in Jericho. Ja? Und in Jericho, da ist der Tassa Adar zu Hause. Ich habe ihn schon mal vor Jahren von ihm erzählt. Tassa Adar war der Scharfschütze Arafats. Der hat also viele Menschen als Sniper getötet. Er ist nach USA und ist durch das Bedienen eines Millionärs, der ihn so freundlich behandelt hat, das war aus der arabischen Welt gar nicht gewohnt. Er sagte, Bediener gelten bei uns als Sklaven. Die werden ignoriert oder wenn was schief geht, werden sie getreten oder beschimpft. Und der war so nett zu mir. Sie wurden Freunde und er kam zum Glauben. Und er hat jetzt seine Arbeit dort in Jericho. Und die haben wir auch besucht, diesmal zwar nicht, aber das vorletzte Mal. Aber jetzt, was Tassa Adat sagt, unmittelbar nach meiner Bekehrung, hören Sie mal zu, die nächsten 45 Tage blieb ich zu Hause und las die Bibel. Es war, als würde ich die Worte essen. Nur 45 Tage waren es bei mir nicht, aber ich habe auch die Bibel verschlungen. Das ist die geistlich normale Reaktion, so wie das Neugeborene Milch will. Und dann schreiben die Leute, die dieses Interview geführt haben mit Tassada, dieses Verlangen, Gottes Wort zu studieren, ist absolut typisch für Menschen, die von Gott in dieser wunderbaren Weise angesprochen werden, herausgerufen werden aus ihrem alten Leben. Also, um Gott wirklich lieben zu können, muss man ihn kennen. Und wo lernt man ihn kennen? Ja, warum sind Sie heute Morgen nicht im Wald spazieren gegangen, im herrlichen Schwarzwald? Weil Sie wissen, ich lerne ihn kennen durch sein Wort. Dort hat er sich geoffenbart. Ich lerne ihn besonders kennen durch das gedolmetschte, gelehrte Wort Gottes. Und ich bin besonders gesegnet und der Herr begegnet mir besonders in der Gemeinschaft. Das wissen Sie und deswegen kommen Sie, hoffe ich. Und das ist so. Und glauben Sie nicht, dass Ihnen in irgendeiner Weise was verloren geht, dadurch, dass Sie die Zeit hier verbringen. Im Gegenteil. Neulich hatten wir eine Situation auf einer Konferenz, und es war alles zeitlich so ziemlich eng, und dann kam noch was dazu. Dann habe ich zu dem Bruder gesagt, glaube nicht, dass wenn du, er musste sich eigentlich für den Abend vorbereiten, sage ich, Gott wird dir das erstatten, wenn du dir die Zeit jetzt für den Bruder und die Schwester nimmst, die um Hilfe angefragt haben. Glaub nicht, dass dir das irgendwie zum Nachteil gereicht. Und glauben Sie das nicht, dass Ihre Zeit mit Gott Ihnen etwas nimmt? Es gibt Qualität, Qualitätszeit und das Richtige zu tun und die richtige Ausrichtung zu haben. Glauben Sie das? Es ist keine verlorene Zeit. Bei uns ist ja mit diesem Smartphone und anderen Dingen und den tausenden Reizen ist jeden Tag ein Kampf am Wort, eine viertelhalbe Stunde zu sein, im Gebet zu bleiben. Kennen Sie das auch? Das sind just in dem Moment, wo Sie sagen, jetzt nehmen wir Zeit fürs Gebet, fallen Ihnen so viele Dinge ein. Und wenn Sie das überwunden haben, dann klingelt garantiert das Telefon. Oder Ihnen fällt ein, was noch auf den Einkaufszettel muss. Nein, Quality Time, Zeit mit dem Herrn, fehlt mir am Schluss nicht. Martin Luther hat ja das Widersprüchliche gesagt, heute habe ich viel zu tun, da muss ich viel beten. Ich habe es auch schon anders gemacht, Sie auch? Und dann kommst du an so einem Tag, am Abend fällt dir, ich übertreibe jetzt ein, ich bin ja auch noch Christ. Und bist da so durchgehechelt, durchmarschiert, fix und foxy, hast da auch manches getan, was nicht gut war. Und denkst, das hätte ich doch anders machen sollen. Ich muss viel beten. Ich bin heute besonders in Gefahr, weil ich viel zu tun habe. Da brauche ich besonders Gottes Nähe. Und da darf ich besonders nicht vernachlässigen, dass ich Gott in seinem Wort und durch das Gebet suche. Also, wir sind ein Leben lang Lernende. Wir werden Gott nie vollständig erkennen. Wir haben allerdings das Herz, das Innerste Gottes erkannt. Am Kreuz offenbart er sich im Sohn. Und das ist ein Herz der Liebe und ein Herz der Barmherzigkeit. Und das stärkt. Wenn wir Gott kennenlernen, jetzt gerade zum Beispiel auch in der Israel-Frage, das ist ja so interessant, was hat Gott mit diesem Volk vor und ist dieser Staat Israel wirklich die Erfüllung von prophetischen Verheißungen oder ist es eine fleischliche Vorwegnahme oder ist Israel überhaupt nur noch irgendwie ein Versuch, was zu beleben, was Gott eigentlich im alten Bund mit Jesus Christus sowieso schon zur Seite getan hat. Das sind wichtige Lehrfragen und da schließt sich dann eine Praxis, eine Konsequenz an. Aber wenn man die Treue Gottes erkennt, wenn man das Kreuz anfängt tiefer zu erfassen, das erfüllt das Herz und das macht stabil und glaubensfest. Und wir leben in stürmischen Zeiten und ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie Ihren Glauben sturm- und krisenfest, indem Sie sich wurzeln lassen im Wort der Wahrheit in Gott selber. Was ist das Programm? Erinnern Sie nur an den Lothar? Ich erinnere mich nur an Lothar. Das war 1999. 270 Kilometer war er, bis zu 270 Kilometer, schon Millionen Bäume sind ihm zum Opfer gefallen. Ich habe mal irgendwo gelesen, allein in Deutschland 70 bis 80 Millionen Bäume. Ja, also einer hat dann gleich gesagt, so viele Bäume, wie wir Menschen haben. Aber, na gut, kann sein. Und unsere Jungs, die Buben damals waren noch kleiner. Papa, draußen ist ein Baum umgefallen. Wir haben noch unser Weihnachtsessen genossen. Und er ist noch, klar, das pfiff da rum und so. Aber es wurde immer dramatischer. Naja, und welche Bäume hat's denn nun erwischt? Welche Bäume hat es erwischt? Naja, die Bäume, die eh schon anfällig, krank und schlecht verwurzelt waren. Die hat es umgehauen. Er muss ja ab und zu in Sturm gehen, sonst stirbt ja das Alte nicht raus, ja? Aber im Glauben, was meinen Sie, auf was für Zeiten wir zugehen? Es ist bereits heute ein medialer Sturm, der die Gemeinden durchfegt, des Liberalismus. Und wenn man nicht verwurzelt ist, wird man mitgerissen, wird man umgeknickt. Verstehen Sie, ich will Ihnen keine Angst machen, sondern ich will Ihnen Mut machen zu sagen, es gibt eine wunderbare Möglichkeit, durch diese Zeit zu kommen mit Jesus. Und mit Jesus gehen heißt, mit seinem Wort zu gehen. Und mit seinem Wort gehen heißt, sich systematisch belehren zu lassen. Grund unter die Füße zu kommen. Zielgerichtet gehen können. Was nützt es, wenn Ihnen ein Mitarbeiter sagt, ich bin den ganzen Tag busy, aber der hat überhaupt keine Ahnung, was Sie mit der Firma vorhaben und was Sie wollen. Der macht immer irgendwas, das ist toll. Den können Sie auf die Schulter klopfen und sagen, am besten wäre es jetzt noch, wenn du das Richtige machen würdest. Und das muss Gott leider uns und manchem von uns auch sagen. Sehr busy, sehr fleißig, Note 1, Richtung Note 6. Du versuchst etwas, was ich dir nicht als Aufgabe gegeben hat. Du mühst dich ab an Dingen, an Zielen, die ich dir nicht gesteckt habe und für die ich dir keine Verheißung gebe. Also mach deinen Glauben fest, sturmfest. Auch in diesem Sinn kann die Bibel Leben retten. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, dieser Tage, ein bolivianischer Polizist, da geht es ja ziemlich rund. Evo Morales hat ja jetzt das Land verlassen. Und da war dann eine Demonstration gegen die neue Machthaber und Morales-Anhänger. Und ein Polizist, der hatte hier ein neues Testament in die Brusttasche gesteckt. Und ihn traf bei dieser Demonstration mit gewaltigen Demonstranten beim Aufeinandertreffen diesen Polizisten eine Kugel. Aber die hat ihm nichts angehabt. Die durchschlug das Neue Testament, aber verlor dadurch so viel Energie, dass er eigentlich nahezu unverletzt blieb. Also die Bibel kann buchstäblich Wort Leben retten. Das gibt's gar nicht. Ich habe das schon mal gelesen von einem Hotelportier in New York, den Einbrecher angeschossen hat. Auch die Kugel in der Bibel stecken geblieben. Also haben sie immer eine Bibel dabei. Rettet Leben. Aber Sie wissen, wie ich es meine. Ich meine es im übertragenen Sinn. Glauben Sie nicht, dass Sie als Hungerkünstler und Atemnotakrobaten durch diese Zeit kommen. Und Jesus freut sich. Er sagt, guck mal, ich lege dir hier das Manna hin. Jeden Tag, genau wie du brauchst. Und ich gebe dir Luft zum Atmen. Und du darfst deine Sorgen bei mir loswerden. Und ich will dich halten und ich will dich tragen. Aber die Hohlschuld haben wir schon. Zwangsernährt werden wir noch nicht. Wie wurzelt man tiefer? Ich komme zum Schluss. Wie wächst man im Glauben? Natürlich, ich habe schon gesagt, durch die gute Versorgung. Die Lebenswurzeln. Und es ist interessant, dass Lukas hier auch von der Urgemeinde schreibt, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten in der Lehre, also im Wort. Da muss ich Ihnen doch noch kurz was erzählen. Ist ein bisschen vertraulich, aber bleibt unter uns, ja. War neulich ein Seminar über, ich sage jetzt nicht, welcher neutestamentliche Brief. Er fängt mit K an und hat 4 Kapitel, aber mehr sage ich jetzt nicht. Und dann sagt der Bruder, der die Einleitung hatte und die Übersicht über diesen neutestamentlichen Brief, der mit K anfängt und 4 Kapitel hat und von Paulus ist, der sagt, ja, wer von Ihnen hat denn jetzt schon mal diesen K-Punkt-Brief schon mal ganz gelesen? 4 Kapitelchen, 4 Kapitelchen. Das lese ich auf dem Weg zur Bushaltestelle. Okay, dachte ich, naja, das sind ja alles über 50 in der Masse. Die werden den nicht einmal, sondern 10-mal schon gelesen haben. Da ging ein paar Händchen hoch. Ich saß da, ich war wie geplättet. Keine Anklage, aber wie? Ja, Sie haben verstanden. In der Lehre der Apostel. Proskaterio meint Kurs halten, beständig, beharrlich. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Seemannssprache. Wir halten Kurs. Ich meine, so ein Schiff durch den Wind und die Wellen und was da alles gibt, das würde ja sonst wo rumfahren, wenn du nicht das Ruder fest in der Hand hast und immer wieder neu. Wir halten Kurs, wir wollen Kurs halten. Das ist das Wort für verharren. Wir bleiben dran in der Lehre, im Wort, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Und sind nicht Gemeinden, die über das alles wegfliegen wollen. Mir erzählte dieser Tage jemand, er war im Bible Belt unterwegs. Das haben Sie gewusst, das sind die sogenannten Flyover States. Da fliegt man nur drüber, ja, weil das eigentliche Leben spielt in der Ost- und in der Westküste. Flyover States, ja, da fliegt man nur drüber. Und da ist der Bible Belt. Und da stand am Ortseingang, und da muss ich unbedingt mal hin, das muss ich selber sehen, da stand am Ortseingang in Bezug auf die Gemeinschaft in Alabama ein großes Schild in so einem Flyover State, in einer Gemeinde: Go to church or devil will catch you. Go to church or devil will catch you. Geh in eine Gemeinde, geh in eine Kirche oder der Teufel kriegt dich. Auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht. Also wir wollen in diesen Lebenswurzeln leben, Wurzeln durch die Gnade Gottes, unseren Glauben krisenfest machen. Und vielleicht sagen Sie jetzt, ja, das ist ein bisschen zu spät. Bin schon alt, tattrig, aber es ist noch nie zu spät. Das sagt immer nur der Teufel. Er kann es eigentlich vergessen. Es ist nie zu spät. Und damit schließe ich, dann haben sie es geschafft. Chiao und Sudi, das ist ein Ehepaar im Norden des Niger. Und wenn man Agadir da hochgeht, Richtung Libyen, durch die Wüste, total trocken und so. Und da lebten die. Und da waren französische Missionare und da kam sie zum Glauben, auch durch einen Traum, den er hatte, das ist ja in der islamischen Welt oft. Er träumte, dass drei Menschen ihm sein Herz entfernten und ein neues Herz hineinoperierten. Ja, also ist interessant. Jedenfalls, er kam zum Glauben mit seiner Frau. Die französischen Missionare sind nach einiger Zeit wieder gegangen, weil die ganze Arbeit sozusagen total stagnierte. Es sind insgesamt 5 Christen gewesen in dieser gesamten riesigen Region. Und sie gehörten damit zu den ersten 5 Christen in diesem riesigen Sahara-Gebiet um Agadir. Und die konnten weder lesen noch schreiben. Und die waren in einer total islamischen Umwelt, total angefeindet, wie sie an diesen komischen Jesus glauben konnten. Und Bibel konnten sie nicht lesen. Sie hatten keine und sie konnten nicht lesen. Und dann der Missionar, den ich da kenne, hat dann gesagt, ja, wie seid ihr dann beim Glauben geblieben? Da sagte der Bruder nur, ich habe Jesus gesehen. Aber jetzt kommt das, auf was ich hinaus will. Jetzt geht eben mein Freund und Bruder dorthin und macht Bibelschule. Und da haben die zwei, die haben 11 Kinder und 1000 Enkel, da haben die zwei sich im Alter angemeldet und sind total begierig, jetzt von der Bibel zu hören und zu lernen. Die fangen jetzt auch mit den ganz jungen Babychristen an, obwohl die ja schon Jahrzehnte dabei sind. Aber die haben noch nie Bibel lesen können. Ich weiß, sie müssen erst lesen lernen jetzt und dann, sie werden eingeführt, sie fangen mit dem ABC an und die sind so wissbegierig. Sagen Sie nie, es ist zu spät. Sagen Sie nie, es ist zu spät. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte Herr dir dienen, aber erst möchte ich hören, dann gehorchen und dann loslaufen, dann freut sich unser Vater im Himmel. Dann freut er sich, sagt, wunderbar, mein Kind, so machen wir's. Und das schenke ihn Gott. Amen. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Ja, Vater, wir wollen oft das Spektakuläre, das Schnelle, das Einfache. Und du führst uns ganz oft eben nicht nur Höhenwege, sondern Wege durch die Lebenswüste. Auch Wege, die schwierig, die steinig, die heiß, die kalt, die entbehrungsreich sind. Und doch gibst du uns alles, was wir brauchen für unseren Lebensweg. Und doch willst du uns gerade darin segnen, gerade uns darin begegnen. Du willst uns gerade darin wachsen lassen, in der schwierigen Ehe, der schwierigen Familie, im schwierigen Arbeitsplatz, den krankheitsbedingten Problemen und all die anderen Sachen, die da sind. Wir danken dir auch für all das Schöne, das du uns gibst, aber wir wollen dir jetzt auch bewusst danken, dass du uns einen Weg führst, der uns lehrt, aufs Wort zu achten und dich im Gebet zu suchen, der uns, wenn wir dranbleiben, wirklich förmlich zwingt, zu dir zu kommen. Denn wir müssen sagen wie Petrus, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Du gibst die Speise, das Manna, dass wir wirklich leben können. Du gibst das Wasser, das Lebenswasser, das wirklich Durst löscht. Und danke, dass du durch die Wüste zu bringen vermagst. Menschlich keine Chance. Und doch hast ein ganzes Volk durchgebracht. Und so leben wir in einer feindlichen Welt. Aber du bringst uns durch. Mehr als das in Herrlichkeit. Und wir danken dir. Danken dir für alles, was du uns gibst. Und schenk, dass wir die Zeit auskaufen und nutzen und nicht vertrödeln. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.